ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Brandenburg wartet auf das Hochwasser, die Pegel steigen. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. An der Oder rechnen die Krisenstäbe damit, dass zum Wochenende die Alarmstufen 3 und 4 erreicht werden könnten. In Frankfurt-Oder sind deswegen vorsichtshalber auch schon zwei Wahllokale verlegt worden. Wie sich die Stadt ansonsten noch auf das Hochwasser einstellt, das hat sich unser Reporter Robert Schwarz angeschaut.
An der Frankfurter Oderpromenade werden seit gestern Spundwände hochgezogen. Bis Donnerstag ist die Feuerwehr damit beschäftigt, Lücken in der Ufermauer abzudichten. Sandsäcke sollen den Abschnitt zusätzlich verstärken. Der Pegel steigt rasant und könnte kommende Woche auf über 5,5 Meter steigen, sagen die Behörden. Dann wird an der Oder Alarmstufe 3 ausgerufen, die zweithöchste von insgesamt 4 Alarmstufen, sagt Fabian Kahl vom Landesumweltamt.
Zu den Hochwasserschutzanlagen im Bereich Frankfurt-Oder sei nur so viel zu sagen, sie befinden sich in einem guten Zustand. Die zweite Deichmaht ist vor kurzem abgeschlossen worden, sodass auch eine Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen jederzeit gewährleistet ist.
Anwohner im Südosten der Stadt können sich mit Sandsäcken und Kies versorgen, ergänzt Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke. Die odernahen Straßen dort sind nicht durch Deiche geschützt.
Die Eigensicherung der Bürgerinnen und Bürger in möglicherweise betroffenen Gebieten ist jetzt stark im Fokus. Die Netzgesellschaft wird dazu unterwegs sein und beraten und nochmal Hausanschlüsse prüfen. Man selber sollte auch gucken, ob man irgendwie im Kellergeschoss oder in unteren Geschossen da möglicherweise Schwierigkeiten hat und noch Sicherungen vornehmen muss.
Frankfurts Stadtoberhaupt steht zu Hochwasserschutzmaßnahmen eng im Austausch mit der polnischen Nachbarstadt Słubice und der dortigen Bürgermeisterin Marzena Słodownik.
Natürlich trennt der Fluss zwei Länder, aber er verbindet uns auch. Wenn sich der Wasserstand erhöht und uns eine Krisensituation droht, betrifft das sowohl Słubice als auch Frankfurt-Oder.
Sie weist darauf hin, dass auf beiden Seiten der Oder nach den letzten großen Hochwassern 1997 und 2010 viel in die Deiche investiert wurde. Ungeschützt vom Deich ist dagegen Frankfurts nördliche Nachbarstadt Les Bus. Nachdem Unternehmerin Kerstin Schäffler Dienstagvormittag LKW-weise Sand anfahren ließ, kamen zum Abend hunderte Les Buser zum gemeinsamen Sandsackschippen.
Jetzt werden erstmal die Big Packs voll gemacht, damit ein Damm aufgestapelt werden kann, weil nur so ein Damm mit Erde, fließt nachher die Oder so doll, dann ist der weg. Also müssen wir den ordentlich was dagegen stellen. Dann müssen wir mal gucken, ob es reicht. Ne?
Alles um niedrig liegende Grundstücke, darunter ein beliebtes Restaurant, vor den ankommenden Wassermassen zu schützen. Die örtliche Fußballmannschaft lässt kurzerhand ihr Training ausfallen und kommt stattdessen beim Schaufeln ins Schwitzen.
Was ist eine Anstrengung? Mir ist Peter egal, ich bin nur Trainer. Musst du die Jungs fragen.
Das hier auf jeden Fall. Ich bin sowieso nicht so der Kraftsportler. Deswegen auf jeden Fall das hier.
Restaurantbetreiber Stefan Metzko ist gerührt vom Zusammenhalt im Ort.
Wenn man hier alleine auf verlorenem Posten steht, ist es schwer. Aber durch die Hilfe ist man ein bisschen entspannter.
Noch sei die Entwicklung der Wasserstände für Brandenburg nicht genau vorhersehbar. Doch Anwohner und Krisenstäbe sind in Alarmbereitschaft. Kommunen entlang der Oder suchen jetzt verstärkt nach freiwilligen Deichläufern, damit mögliche Schäden an den Deichen festgestellt werden können.
Und im Oderbruch, wie sicher sind die Deiche dort? Martin Zoles leitet den Katastrophenschutzstab im Landkreis Märkisch-Oderland. Er zeigte sich bei uns im Gespräch zuversichtlich, dass die Deiche halten. Gegen die Wassermengen und gegen die Biber.
Das Wasser tritt an sich jetzt langsam über die Ufer und nähert sich dann so langsam dem Deich. Wir haben ja bei uns im Verlauf der Grenzoder auch entsprechende Flächen im Oder-Vorland, die jetzt also zunächst erstmal überflutet werden, ohne dass es da schon eine Gefährdung gibt für die Bürgerinnen und Bürger hier im Oderbruch. Gerade nach den Hochwasserereignissen 1997 ist wirklich viel Geld investiert worden und der Deich ist saniert worden. Wir hatten ja mit diesem neuen Deich auch die Hochwassereignisse 2010 und das Winterhochwasser 2011, dem dieser Deich begegnet ist und auch dort war er sicher. Wir gehen davon aus, dass der Deich auch jetzt sicher ist. In den letzten Jahren ist viel in den Wühltierschutz investiert worden am Oderdeich. Wir haben dort also diese Biberschutzmatten oder Wühltierschutzmatten, die also auch dafür sorgen, dass der Biber es nicht schafft, sich tatsächlich in den Deichkörper hinein zu wühlen. Und wir gehen davon aus, dass er dann quasi über den Deich hinüber weiter ins Bruch geht und sich dort entsprechende neue Flächen sucht.
Das sagt Martin Zoles. Er leitet den Katastrophenschutzstab im Landkreis Märkisch-Oderland. Nach Berlin. Die BVG hat nicht nur ein Problem mit der U-Bahn, sondern auch ein großes mit dem Busverkehr. Dem RBB liegt eine Studie vor, erstellt vom Center Nahverkehr im Auftrag der Senatsverkehrsverwaltung. Und diese Studie zeigt, aktuell ist das BVG-Busangebot lediglich auf dem Niveau von 2016. Und damit deutlich schlechter als zu Corona-Zeiten. Dabei ist das Ziel eigentlich, dass die BVG ihr Busangebot steigert. Warum das nicht klappt und was getan werden könnte, darüber berichtet Ute Schumacher aus unserer landespolitischen Redaktion.
Eigentlich sollte die BVG in diesem Jahr 97,9 Millionen Busfahrkilometer anbieten. Tut sie aber nicht, wie auch eine Sprecherin der BVG einräumt. Schriftlich. Ein Interview gab es nicht. Die BVG erwartet danach in diesem Jahr eine Gesamtfahrleistung von knapp 93 Millionen Kilometern. Nach der Studie des Centers Nahverkehr, die die Senatsverkehrsverwaltung in Auftrag gegeben hatte, ist allerdings auch diese Prognose noch deutlich zu optimistisch. Die Studienmacher kommen lediglich auf 90,2 Millionen Busfahrkilometer. Ein Desaster, sagt der Sprecher des Fahrgastverbandes IGEB, Christian Lino.
Wir haben eine fulminante BVG-Krise. Das ist nicht nur eine U-Bahn-Krise, sondern das breitet sich aus allen Sparten der BVG. Und wahrscheinlich darf man auch annehmen, dass früher oder später die Straßenbahn auch davon betroffen sein wird.
Ursache für das Busproblem ist der Mangel an Personal. Das bestätigt auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Diese Personalressourcen, die treffen alle Busunternehmen deutschlandweit. Die BVG steht mit ihrer Leistung noch sehr, sehr gut da. Ich habe nicht den Blick in die Glaskugel, was die Personale anbelangt. Je mehr Bereitschaft da ist, Busfahrerin und Busfahrer in Berlin zu werden, desto höher ist dann auch die Leistung der BVG.
Busse gäbe es genug, nur zu wenige, die sie fahren können. Um mehr Personal rekrutieren und auch dauerhaft halten zu können, müssen sich BVG und Senat bewegen, sagt der Abgeordnete Christian Ronneburg von der Linken.
Also man muss richtig aktiv etwas tun, also sowohl das Unternehmen, aber auch natürlich auch der Senat. Er muss dafür sorgen für bessere Arbeitsbedingungen. Das ist eine konkrete Hilfe für die Busfahrerin, wenn sie beispielsweise mit einer Vorrangschaltung oder mit einer Busspur schneller vorankommen, aber auch, dass wir für attraktive Bezahlung sorgen.
Gelegenheit gäbe es dazu. Bei der BVG stehen demnächst Tarifverhandlungen an. Eigentlich sollte die BVG nach dem Nahverkehrsplan übrigens im Jahr 2030 101 Millionen Buskilometer in Berlin anbieten. Deutlich mehr als aktuell. In der Studie des Centers Nahverkehr Berlin heißt es dazu, dass dieses Ziel ohne Aufwuchs nicht erreicht werden kann. Und weiter? Es drohe eine Lücke im BVG-Busangebot von 11 Millionen Kilometern. Das entspreche in etwa der Busleistung, die aktuell im gesamten Bezirk Spandau gefahren wird.
Also nicht nur mit der U-Bahn gibt es Probleme bei der BVG, sondern auch mit dem Busverkehr.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Am Wochenende steigt in Berlin in der Arena am Ostbahnhof eines der bekanntesten Tennis-Events weltweit, der Laver Cup, mit Superstars wie Alexander Zverev, Taylor Fritz oder Carlos Alcaraz. Beneidet von vielen sind da die, die den Stars auf dem Platz ganz nah sein können, die Ballkinder. Die allerdings müssen einen ganz schön anspruchsvollen Job erledigen, wie Juri und Sarah erzählen.
Es sieht immer einfach aus von außen, aber man muss immer im Kopf haben, man muss immer wissen, wo alle Bälle sind, viel aufpassen, wo gerade Aufschlag ist, wie es steht.
Dass du wirklich die Bälle gut und wirklich gerade rollst und das alles auf einmal, dass du wirklich, es gucken ja so viele Leute zu und auch die Spieler müssen natürlich super dabei sein können und nicht abgelenkt werden.
Vor dem großen Ereignis steht deswegen erstmal ein umfassendes Training für die ausgewählten Jungen und Mädchen an im Tennisclub Heilandsweide in Marienfelde. Für das Coaching verantwortlich ist hier unter anderem Cleo Drohoff. Sie hat schon die Auswahl der Ballkinder im Juli betreut. 350 Bewerberinnen und Bewerber waren es.
Wir hatten halt schwere Tests mit Sprints, mit Werfen, Rollen, wo wir die alle evaluiert haben. Aber wir haben auch geguckt, inwiefern haben die Team Spirit, wie wirken die mit anderen zusammen, gehen die auf andere Leute zu, wie offen sind die dafür. haben die wirklich Bock, hier dabei zu sein.
24 von ihnen haben es geschafft und dürfen nun bei ihren großen Tennisidolen auf dem Platz stehen. Während der Matches müssen die Bälle zielgenau über den Platz gerollt oder den Spielern exakt zugeworfen werden. Deshalb muss im Training jetzt jede Übung bei jedem klappen. Vorher wird nicht aufgehört. 6 Positionen gibt es für die Ballkinder auf dem Platz. 4 stehen hinten in den Ecken, 2 sammeln die Bälle am Netz, um sie dann schnell auf die Seite zu rollen, auf der der Spieler aufschlägt. Juri war schon 2-mal Ballkind beim Damenturnier in Berlin, hat also seine Lieblingsposition schon gefunden.
Ich bin gerne hinten, also an den hinteren Positionen anstatt am Netz.
Auch Trainerin Sissi war selbst mal Ballkind beim Damenturnier in Berlin. Sie weiß, dass man bei diesem Traumjob auch Nerven und manchmal ein dickes Fell haben muss.
Gerade wenn jetzt der Spieler verliert, können sie sich sehr schnell aufregen und dann auch mal ein Kind anschreien oder sowas. Also da sind sie dann natürlich immer sehr dünnhäutig, irgendwie, wenn das Spiel schon nicht läuft und dann läuft es mit den Bällen quasi auch nicht. Das ist natürlich ganz kritisch.
12 Mädchen und 12 Jungs sind beim Laver Cup am Wochenende im Einsatz. Und dann stehen nicht die Spieler vom TC Heilandsweide vor ihnen, sondern die Tennis-Superstars, wie eben Alexander Zverev. Die Gefühlslage bei Juri und Sarah?
Ich bin super aufgeregt und ich möchte keine Fehler machen.
Donnerstag oder Freitag, wenn es dann kurz davor ist oder man kurz davor ist, auf den Platz zu gehen, dann werde ich wahrscheinlich auch aufgeregt sein.
Und auch wenn Tennis eigentlich ein Einzelsport ist, für die Mädchen und Jungen, die vor den Augen der vielen Zuschauer auf dem Platz stehen werden, gilt:
Wir sind ein Team!
Wer die Tennis-Elite und die Ballkinder erleben will, der Laver Cup findet von Freitag bis Sonntag in der Arena am Ostbahnhof statt. Einige wenige Tickets gibt es noch.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr. Im RBB und in der ARD-Mediathek.
Berlins Kultursenator Joe Giallo von der CDU hat sich deutlich zu dem Standort Behrenstraße in Berlin-Mitte für die Komische Oper bekannt. Das Gebäude dort wird gerade saniert. Zu einem Baustopp oder einem dauerhaften Umzug werde es nicht kommen, sagte Giallo dem RBB. Unsere Landesreporterin Kirsten Buchmann berichtet.
Die Frage, ob die Komische Oper künftig wieder in der Behrenstraße sei, hat Kultursenator Joe Giallo dem RBB mit einem klaren Ja beantwortet. Die Sanierung werde fortgesetzt. Die Kosten für die Arbeiten an dem Operngebäude werden momentan auf rund 480 Millionen Euro beziffert. In Zeiten, in denen der Senat insgesamt 3 Milliarden Euro sparen müsse, sei es geboten, nach Einsparmöglichkeiten zu schauen, so Giallo. Aber es werde weitergebaut. Fertig werden sollen die Arbeiten an der Komischen Oper Giallo zufolge 2033. Derzeit spielt die Oper im Schiller-Theater in Charlottenburg als Ausweichquartier sowie in einem Hangar im ehemaligen Flughafen Tempelhof.
Das war unsere Landesreporterin Kirsten Buchmann. Mehr als 100 Besucher waren gestern auf einem Veranstaltungsboot an der Fischerinsel in Berlin-Mitte, als plötzlich Teile des Dachs eingestürzt sind. 9 Menschen wurden verletzt, einige schwer. RBB-Reporterin Miriam Keuter war an dem Schiff und sagt, was bekannt ist über Hergang und Unglücksursache.
Ja, also offiziell ist zur Unglücksursache noch nichts bekannt. Ich habe aber heute Morgen mit ein paar Leuten sprechen können, unter anderem mit einem Schiffsführer eines benachbarten Ausflugsdampfers. Und der hat mir eine SMS vorgelesen, die gestern Abend an alle Pächter im historischen Hafen gegangen ist. Und darin heißt es, durch zu viel Leute auf dem Dach sei ein Teil des Daches eingestürzt. Und ein Anwohner hat mir später erzählt, dass abends, wenn Veranstaltungen sind auf diesem Schiff, dass öfter da mal Leute auf dieser Überdachung sitzen oder stehen. Gestern ging das schief. 4 Menschen wurden schwer verletzt, 5 leicht. Warum und wie, das ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Und unsere Reporterin sagt auch noch einmal, was das für ein Schiff ist.
Bei diesem Schiff mit dem Namen MS Heimatland handelt es sich um ein ehemaliges Frachtschiff, Baujahr 1910, das zu einem Veranstaltungsboot umgebaut wurde und jetzt halt einen festen Platz im historischen Hafen in Mitte an der Fischerinsel hat. Das Schiff wird seit ein paar Jahren für Kunstinstallationen, Ausstellungen oder eben auch für Konzerte genutzt. Und Pächter ist ein tschechischer Galerist, der gestern nicht in Berlin war. Ob diese Dachkonstruktion auf diesem ehemaligen Frachter, die zum Teil aus Wellblech und aus Holzplanken besteht, ob die wirklich tragfähig war und ob es überhaupt eine Erlaubnis gab, darauf zu stehen oder zu sitzen, das ist natürlich jetzt Gegenstand der Ermittlungen und muss geklärt werden.
Das war unsere Reporterin Miriam Keuter zum Unglück auf dem Veranstaltungsschiff an der Berliner Fischerinsel. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski, zu hören auch in der ARD Audiothek.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.